Die Geschichte der Malerei ist ein sich immer weiter entfaltendes Experiment der Seinserschließung. Für den Schriftsteller Dieter Wellershoff ist die Geschichte der Malerei ein das Menschsein erhellendes Abenteuer. In seinem Buch »Was die Bilder erzählen, ein Rundgang durch mein imaginäres Museum« erfahren wir viel über die Suche der Menschen nach Bildern für die Welt und die Wirklichkeit, für das Menschsein. Dieter Wellershoff ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, dieses Buch zu erstellen? Ein Buch mit Bildern, ein Rundgang durch Ihr imaginäres Museum.
Es war der ständig naheliegende Vergleich zwischen den beiden Medien, der Schriftstellerei und der Malerei. Beide sind hier sozusagen große Differenzierungen und gleichzeitig Echos, die aufeinander reagieren. Und die Malerei stellt für mich sozusagen eher eine Frage an mich, den Schriftsteller: Kannst du mich hier verstehen? Wie sieht das in deiner Perspektive aus?
Ihr Museum beginnt mit Bildern aus der Renaissance und endet in der Jetztzeit, wirklich bei uns, bei den ganz aktuellen Malern. Warum beginnen Sie in der Renaissance?
Weil die endende Renaissance einerseits noch etwas enthält von einem Weltbild. Man kann sagen, die moderne Malerei beginnt damit, dass ein etabliertes Weltbild, vielfach prächtig erläutert und dargestellt, als etwas nicht mehr so Sicheres weitergereicht wird, sondern es hat sich etwas anderes, eine andere Art von Fortsetzung gebildet. Und das ist der Vorrang der Methode.
War es vorher so, dass das große biblische Thema im Mittelpunkt stand und nun auf einmal das Blickfeld geweitet wird? Ja. Wichtig wurde also, was gesehen wurde, nicht nur, was geglaubt wurde?
Es war früher noch mehr Konsens da, dass innerhalb der großen Geschichten der Religion, der Historie, der Mythen, der Märchen, alles diese Dinge, die sozusagen unseren Lebenszusammenhang darstellen und ausarbeiten, dass man da etwas über sich erfährt und dass das auch für uns sozusagen ein weitergebbares Wissen ist, gebunden an die Bilder, das in den Bildern wiedererkennbar uns überliefert wird und so. Und das ist eigentlich nicht mehr so. Die Auffassung vom Bild hat sich geändert.
Aber dieser Konsens, den es gab, das ist doch etwas, das uns alle auch in der Malerei bestimmt hat.
Ja, natürlich.
Und jetzt gibt es diesen Konsens nicht mehr. Was gibt es denn
ja,
dann?
Es gibt ihn noch. Es gibt ihn natürlich noch, natürlich. Um ein Beispiel zu nennen, der berühmteste Maler unserer Zeit ist der Gerhard Richter. Der hat lange Zeit innerhalb eines solchen Konsens gearbeitet in der DDR. Da musste er also Wandbilder machen über die Geschichte der Medizin und so für ein Museum. Dann wollte er aber das nicht mehr innerhalb sozusagen einer vorgeprägten Welt Bilder malen, diese Welt illustrieren und scheinbar verbürgen. Ist in den Westen gegangen und dann hat er etwas malen wollen, was für ihn neu war. Er hat eine Reise ans Mittelmeer gemacht und hat dann ein wunderschönes Landschaftsbild gemacht. Und für dieses Bild ist er hier bestraft worden. Das ist ein Rückfall in die Tradition.
Und nun gibt es bei Richter ja auch eine ganz eigene Entwicklung. In Ihrem Buch findet sich zum Beispiel auch das berühmte Fenster im Kölner Dom. Ja.
Also ich glaube, dass das Fenster für sich genommen als farbiges, glasiges Erscheinen einen gewissen Reiz hätte, dass aber die Faszination darin besteht, dass diese kraftvolle Struktur des gotischen Maßwerkes das zusammenhält, auch in seiner herrischen Form, würde ich sagen. Das ist Stein, das steht fest und das andere vibriert erst und fließt ineinander. Früher hat der Maler einen inhaltlichen Auftrag bekommen und jetzt bekommt er eher einen formalen.
Das kann man ja auch weiterspinnen. Der strenge Dom mit all seiner Ordnung und das Flirrende und Fliegende, das Menschsein, das sich täglich in diesem Dom befindet.
Zum Beispiel, ja. Es ist auch so, dass viele Menschen die strengen, vorgegebenen Ordnungen dieser inhaltlich interpretierten und Welt gar nicht mehr übernehmen wollen. Sie wollen eigentlich gewissermaßen frei sein, es so oder so zu sehen, wie ein Konsumangebot, würde ich mal sagen. Beim Fenster ist es sehr wichtig, dass der Lichtdurchfluss irgendwie eine wunderbare, auch mystische Wirkung in dem Raum erzeugt und so weiter. Und das ist ganz gelöst von irgendeinem ein Versuch einer inhaltlichen Annäherung an dieses Licht. Ein spirituelles Licht kann man ja auch nicht malen. Es sei denn, man gibt ihm sozusagen, hier in dem Fall ist es das gotische Maßwerk und die Umgebung, einen Kontext, in dem es sich nochmal zeigen kann. Ja.
Deswegen funktioniert es auch nur als Fenster in diesem Kontext nur der gotischen Kathedrale.
Sonst wäre es eigentlich nichts. Dann wäre es ein Sammelsurium auch für ein Schaufenster oder sonst was. Also bunte Farben. Gerhard Richter ist deshalb ein so bedeutender Fall für die gegenwärtige Malerei, weil er so viele ganz verschiedene Dinge gemacht hat und dafür eine formale Lösung gefunden hat. Dinge, zu denen er überhaupt gar keine Beziehung hatte. Den Vorraum einer Sparkasse, leere Wände in einem Haus, wo es keine Möglichkeit gab, da irgendwas noch dran zu machen und wo er dann also ein Farbband um den ganzen Raum herum gemacht hat. Also ein Spiel mit den Resten einer innerlichen Klischees und Form, reinen Formen.
Das ist ja ein gutes Beispiel für das sich immer weiter entfaltende Experiment zur Welterschließung. Es gab aber auch Maler, die sagten, so, wir sind am Ende. Jetzt haben wir es, jetzt geht nichts weiter. Nein. Mark Rothko zum Beispiel, der ist fast dran zugrunde gegangen, dass er sagte, so, jetzt geht es nicht weiter. Hier ist die große, großflächige Farbe, das war's.
Er ist daran zugrunde gegangen. Er hat gesagt, es ist fragwürdig geworden, ob wir wirklich so wie die großen Künstler der Renaissance oder des Mittelalters, die Großgeschichten, die die Menschheit geführt und geleitet haben, versucht abzubilden und nachzumachen und sich da reinzudenken. Das geht nicht. Wir müssen eine eigene, rein malerische Substanz schaffen. Da ist er auf die Vorstellung der Farbmalerei gekommen als einer letzten, ganz konsequenten Malerei. Ein Farbfeld, das an den Rändern vielleicht andere Farben hat, sodass man dann Farbenspielrest erkennen kann. Und das offenbar war für ihn ein Andachtsgegenstand. Das letzte und äußerste, das Farbfeld, ist irgendwie für das andere, was wir auch nicht ausdrücken können, also Gottes Gegenwart.
Aber dann ging es doch weiter. Danach kam Pop Art zum Beispiel. Also wieder ein neues Experimentieren.
Ja, Maler, die fanden das völlig uninteressant, also rote Flächen oder blaue Flächen und so weiter. Die wollten ein Motiv haben, mit dem sie spielten und wie mit einer Puppe spielten. Und dann haben sie die Frau genommen, haben die Frau total verdinglicht, indem sie sie mal so angezogen haben und vorgeführt haben. Oder sie haben den Revolverhelden genommen oder irgendwelche Motive, die aber natürlich Klischees waren, wo man nicht mehr sagen konnte, das ist jetzt Seinserschließung, sondern man spielt mit Materialien des Seins, die früher eine Tiefe hatten und die jetzt sozusagen Spielzeug sind und zeigt darin seine Methoden. Und das hat ein ungeheures Echo, vor allem in der jungen Bevölkerung gehabt und so weiter. Die haben sich danach gerichtet, die haben das mit ihrer Musik und ihren Tänzen und mit allem in Verbindung gebracht. Pop Art war neue Lässigkeit, laissez-faire und so weiter. Da hat der Oscar gemerkt, ich dachte, ich bin im Zentrum. Ich bin aber ganz am Rande jetzt. Und da geschieht was ganz anderes, als wäre es mich überhaupt nicht gegeben. Der war ein sehr empfindlicher und auch anspruchsvoller Ego-Mensch. Hat wohl das Gefühl gehabt, ich werde vernichtet. Der hat dann sich umgebracht. Auf spektakuläre Weise, indem er sich in sein Zimmer eingeschlossen hat, klassische Musik angestellt hat. Anstelle der roten Farbe, das echte Blut, hat er sich in die Adern aufgeschnitten. Also das war sozusagen die letzte Annäherung ans Wirkliche. Dann muss ich schon meine Adern aufschneiden, um zu sagen, da könnte er mich nicht überbieten.
Wenn wir jetzt über Ihr Buch reden, dann soll nicht der Eindruck auftauchen, die Texte, die Sie geschrieben haben, sind keine kunsthistorischen Texte. Wie sind Sie da herangegangen? Was war Ihnen wichtig, als Sie die Texte geschrieben haben zu den Bildern in dem Buch?
Also mich hat ein Redakteur von Christ und Welt damals gefragt, könnten Sie sich vorstellen, einen einzigen Satz über ein Bild zu schreiben? Dann habe ich gedacht, also das ist ein bisschen übertrieben, ein einziger Satz. Aber ich interessiere mich für die Idee einer Kurzfassung. Und ist mir aber erst klar geworden später, weshalb ich mich dafür interessierte, weil das vielleicht eine Metapher für etwas Wesentliches zu entdecken, worüber gesprochen werden sollte. Eine spontane Anmutung. Ich blättere in Bildern und irgendwo blätter ich weiter, Da hat nichts Besonderes stattgefunden. Ich habe es vielleicht schön gefunden, ist mir was dazu eingefallen. Aber irgendwo bei einem Bild plötzlich sehe ich etwas, was mich festhält. Das ist die spontane Anmutung. Und das habe ich versucht, eine Bilderwelt und ihre spontane Anmutung zu zeigen. Dahinter.
Diese spontanen Anmutungen helfen einem, ganz genau hinzuschauen. Sie schulen das Sehen. Wenn wir das lesen, wird unser Sehen geschult.
Auch emotional, nicht? Also da spielt die Natur auch plötzlich wieder mit, nicht wahr? Also wie ich eine ganze Serie über das Meer gemacht habe, über die Welle, den Versuch des Wassers, eine Gestalt zu bilden, die zerfällt, über den Schnee. Aber genauso gut über Menschen in seltsamen Situationen, die auf sich selbst zurückgefallen sind, die noch Kinder als Kinder sind, alles Mögliche, was mich beschäftigt hat.
Sehr viele der von Ihnen ausgewählten Bilder erzählen damit auch von der Zerrissenheit, der Einsamkeit, vom Scheitern des Menschen, auch vom Scheitern der zwischenmenschlichen Beziehungen und auch von seiner Nacktheit, schonungslos. Lucien Freud malt sich selbst bei der Arbeit, ein Bild ist dort schonungslos nackt. Ist das ein Mahnmal, auch eine Offenbarung, ein Mahnmal der Vergänglichkeit?
Das ist es sicher auch, aber der Freud hat zunächst mal für sich eine Möglichkeit gefunden, etwas festzuhalten, was ihn anmachte. Und das war für ihn die Empfindlichkeit des Körpers und das Monströse, das man entwickeln kann, wenn man seine Scham überwindet und so weiter. Also solche komplexen Dinge sozusagen plötzlich zu erfassen. Mit einem großen Ausmaß an Mut und Bereitschaft, sich auch selbst da zu befragen. Die Schwierigkeit ist ja als Maler, die ganze Welt ist doch schon gemalt, was mache ich denn? Da hat er eine für sich bestehende Wesentlichkeit, auch geschichtlich natürlich, er ist ja der Enkel von Sigmund Freud, die elementare Existenz des Menschen als Körper.
Wenn man dann wieder zurückblättert, interessant, das kann man in Ihrem Buch sehr schön tun und stößt auf ein Selbstbildnis von Rembrandt.
Ja.
Auch ein Selbstbildnis, ein alter Mann mit runzliger Stirn.
Ja.
Auch ein Mann voller Selbstzweifel wahrscheinlich.
Ja, also ein hochbegabter Mensch, dessen Begabung mit seiner Emotionalität zusammenhängt, der sicher von vornherein auch gefährdet war, von seinen eigenen Empfindungen und Gefühlen überwältigt zu werden. Er neckte, glaube ich, aus dem Alkoholismus später. Da ist vieles daraus entstanden. Zum Beispiel das Hell-Dunkel-Muster, in dem er seine Existenz erfahren hat. Dann die Körperlichkeit, in der die Menschen dargestellt. Und vor allen Dingen auch das Verhältnis zu Frauen. Also dann offenbar enthusiastisch verliebte erste Ehe. Und dann die Begegnung mit seiner Haushälterin, die für ihn eigentlich die wesentlichste Frau seines Lebens war. So wie er sie gemalt hat. Da merkte man, die hat ihm sozusagen die existenzielle, emotionale Ruhe und Sicherheit gegeben eine Weile. Aber nicht für immer. Und letzten Endes sind diese Dinge alle von inneren Krisen gezeichnet. Ein Maler, der sozusagen seine eigene Sensibilität gemalt hat.
Sie schreiben über diesen Blick, über dieses Selbstbildnis den schönen Satz, wir kommen alle aus dem Dunkel, leuchten auf, erlöschen und kehren in das Dunkel zurück.
Das ist fast eine Kurzfassung für Rembrandts Leben. Ja. So sieht das aus und so hat er auch gemalt, diese Hell-Dunkel-Färbung. Ja.
Leuchten, erlöschen, ist das so ein Satz, der Ihnen auch nah ist?
Ja, als Schriftsteller schaue ich mir die Menschen an als Wesen, die etwas sehr Schwieriges zu tun haben. Sie müssen in einer unglaublich komplexen Welt eine eigene Antwort finden auf das. Wir leben in einer Welt, in der gewissermaßen die Sicherheit in der Einschätzung und so weiter, die Sicherheit im sozialen Verbund und so weiter, all das auch in Frage gestellt ist. Die Formel für unsere Situation ist problematisches Individuum in komplexer Welt. Die Welt ist viel komplexer geworden, viel labiler und veränderbarer, unendlich krisenhaft tendenziell auch. Es gibt keine Sicherheitsgarantie für den modernen Menschen. Und das drückt sich auch darin aus, dass man fast sagen kann, das Thema der Literatur ist die menschliche Krise. Das Existieren, das pure Existieren ist die Krise.
Kann da nicht sowohl Kunst bildende Kunst, Literatur eine Hilfestellung sein? Ich bin in großer Verunsicherung und da finde ich etwas, da finde ich Bilder, die mich sprechen lassen.
Ja, das ist das, was jeder Künstler, wenn er das Gefühl hat, es gelingt mir, etwas dazu zu sagen, zu einer Erkenntnis vorzustoßen, zu einem Bild in mir vorzustoßen oder von mir vorzustoßen, eine tiefe Existenzbestätigung ist. Ich bin jemand, der gesagt hat, das habe ich gesehen, das habe ich empfunden und so. Und andere können darin einstimmen, zum Teil.
Das tröstet, wie früher Religion getröstet hat?
Es ist eine starke Bestätigung des Daseins in der Welt, ja. Das ist es. Aber natürlich, wenn man das so formuliert, sieht man auch, wie gefährlich das ist. Wie sehr man damit im Scheitern landen kann. Wie Konkurrenz und Wetteifern und alles das, das Rennen um den Erfolg, da auch sozusagen das Marktmäßige in dieses Medium einzieht. Da gibt es viele Biografien, die gescheitert sind.
Am Ende Ihres Buches steht das Bild Sucher von Neonrauch. Wir sehen eine grüne leere Leinwand, die dort steht, in die eine Art, ja, wenn man sagen könnte, Meteor oder Blitz oder was es sein mag, einschlägt. Das heißt, die Geschichte auch der Malerei ist nicht zu Ende. Und solange sie weiter von der Suche nach einem Bild für die Wirklichkeit des Seins erzählt, geht auch das Sein weiter?
Solange existieren wir, wie wir in der Lage sind, ein Zeugnis davon zu geben, dass wir existiert haben und wie wir uns zu allem verhalten und zu uns selber dadurch auch. Ja.
Und das macht dann auch den Sinn des Daseins aus?
Tja, der Sinn des Daseins ist es letzten Endes, das Dasein als etwas Geschenktes, als etwas Großes zu empfinden. Ja. Ich habe das Gefühl, ich war ja noch im Krieg, dass ich nur durch Zufall lebe. Das ist aber eine ungeheure Steigerung für mich, ist zu wissen, ich lebe nur durch Zufall, aber wie toll ich lebe. Das möchte ich nicht vertun.
Es ist nicht tragisch zu wissen, dass der Mensch erst solche Erlebnisse gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen?
Ja, aber in diesen Erlebnissen steckt ja auch drin, dass er in der Lage ist, über sich hinaus zu blicken und zu wissen, das ist eine begrenzte Geschichte. Und in dieser Geschichte muss jeder finden, seine Möglichkeiten einer Zufallswelt zu finden. Man weiß ja nicht, was einem alles passiert. Im Krieg war es sozusagen die eisenhaltige Luft, wo man verletzt und getötet werden konnte. Aber letzten Endes spielt der Zufall eine große Rolle. Wann hat man gesagt, wenn wir den Weltlauf zurückdrehen könnten bis an einen bestimmten Anfang und wieder ablaufen lassen und das 1000 Mal machen, kommen 1000 verschiedene Abläufe heraus. Weil überall kleine Abweichungen da sind und in dieser Erfahrung steckt dann auch drin, auch du könntest das und das gemacht haben. Auch du bist nicht sozusagen in einem festen Besitz, sondern es ist das ungeheure Spiel der Möglichkeiten, in dem du dich postieren musst.
Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass all diese Abläufe wunderbar sind, wunderbar, wie man jetzt auch die Welt begreifen kann, wenn man im Sommer da sind und seine Hand auf eine warme Steinfläche im Freien legt und begreift, wie wunderbar das doch ist, da zu sitzen und das zu genießen.
Die moderne Malerei, die kann natürlich der Überzeugungskraft, eines sinnlichen Überzeugungskraft, und das will sie eigentlich auch sicher nicht unbedingt, kann sie nicht einfach zerstören und aufheben. Zum Beispiel die Ausdruckskraft eines menschlichen Gesichtes. Es gibt ein kleines Bild von Jawlensky. Ein Mädchen, das eine Puppe an sich drückt und offenbar noch Tränen in den Augen hat und weint und die Puppe festhält und irgendjemand anschaut, der vielleicht die Puppe wegnehmen wollte. Und das hat der Maler sehr intuitiv erfasst, ohne es zu kommentieren, mit seinen Möglichkeiten. Und wenn man sich das Bild anguckt, dann versteht man das. Man hat ein Kind und eine Angst eines Kindes verstanden. Es gibt da bei Liebermann eine Kaffeetafel am See, irgendwo im Berliner See. Das sind so hohe Holztische, da sitzen Familien, essen Streuselkuchen, trinken Kaffee und Kakao und so weiter. Viele haben das erlebt und sehen es spontan wieder. Allerdings, dies sieht man schon als eine entrückte Welt.
Das sagt auch, ich bin nicht allein.
Ja, ja, natürlich. Diese Erfahrungen, die wir wahrscheinlich auch miteinander teilen, auch Landschaften, die wir miteinander teilen, also eine Moorlandschaft, das Meer, der Schnee, alle diese Dinge sind ja sozusagen Existenzialien, in denen wir leben und die einen Impuls in uns auslösen. Das ist das, was man auch die Seinserschließung nennen könnte. Dass man spürt, von Anfang an hat uns das mitgeprägt, diese Welt, in der diese Phänomene da sind. Und es ist im Alter auch noch schön, sie zu sehen und wiederzuerkennen. Oh, es schneit wieder. Was für ein Wunder, auch in diesem Jahr schneit es wieder oder so.
Aber auch mit 88 sind Sie ein lebensfroher Mensch dann.
Ja, also ich habe das Gefühl, das Leben ist das große Geschenk, das wir haben. Obwohl es natürlich total schief gehen kann. Man muss ja nur Zahnschmerzen haben, dann weiß man schon Bescheid. Ja. Es ist eben auch in vieler Hinsicht ein falsches Leben, in das die Menschen verzerrt. Und das gibt es auch, ja.
Aber Ihr Buch kann man auch gerade mit diesem letzten Bild, die grüne leere Leinwand. Also es ist nicht abgeschlossen, dieses andauernde Experiment. Ja. In der Kunst nicht, in der bildenden Kunst nicht, auch nicht in der Literatur sicherlich.
Abgeschlossen ist gar nichts in der Wirklichkeit, ja. Die Malerei, wie die Literatur, zeigt uns das als ein bewegtes System, das sich ständig verändert. Die ganze Evolutionsgeschichte ist ja das große Beispiel dafür. Aber eben alles, was Reifungsgeschichten im Menschen, Erfahrungsgeschichten, Kunstgeschichten zeigen, dass das Ganze in Bewegung ist.
Ja. Vielen Dank, Dieter Wellershoff. Was die Bilder erzählen, ein Rundgang durch mein imaginäres Museum, so heißt das Buch. Dieter Wellershoff lädt uns dazu ein, sein Buch wie bei einem Besuch in einem Museum zu durchstreifen, unserer Neugier zu folgen, zu staunen, genau zu sehen, was uns die Bilder erzählen. Das Buch ist mit über 230 Abbildungen der von ihm ausgesuchten Gemälde im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 370 Seiten und kostet 39,99 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch für das Gespräch.